Dienstag, der 26. März. Hier ist Kicker Daily für euch und eure Hosts sind heute Carsten Schröter-Lorenz
und Caroline Labes. Hallo Caro.
Hallo Carsten. Ja, wir sprechen heute über den Machtkampf beim VfB Stuttgart. Da ist ja schon wieder einiges los. Präsident Klaus Vogt wurde vor 2 Wochen als Aufsichtsratschef abberufen, obwohl das bei der Ausgliederung vor 7 Jahren anders versprochen wurde. Unser Reporter Benny Hofmann klärt uns gleich mal auf.
Vorher gibt's für euch aber wie gewohnt erstmal die News des Tages.
Ja, heute Abend testet nicht nur die deutsche Elf gegen die Niederlande. Heute Abend werden auch die letzten EM-Teilnehmer in den Playoff-Finals ermittelt. Um 18 Uhr trifft Georgien auf Griechenland und später dann um 20.45 Uhr kämpft Wales gegen Polen um ein EM-Ticket und die Ukraine spielt noch gegen Island. Für Georgien mit Trainer Willi Sagnol wäre es die erste EM-Endrunde als eigenständiges Land.
Manuel Neuer muss wegen seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ja heute Abend unfreiwillig vom Sofa aus zuschauen beim Klassiker gegen Holland. Für den nächsten Klassiker in der Bundesliga am Samstag gegen Dortmund scheint es aber noch eine Resthoffnung zu geben. Jedenfalls macht der Bayern-Keeper nach Kicker-Informationen erstaunliche Fortschritte. Der Heilungsprozess verläuft gut. Neuer will sich bis zuletzt die Tür offen halten, ob es vielleicht doch noch reicht gegen den BVB mit einem Einsatz. Die Tendenz geht aber dann doch in Richtung kein Risiko eingehen, was wiederum bedeuten würde, der verlässliche Vertreter Sven Ulreich wird am Samstag wahrscheinlich im Tor stehen.
Der 1. FC Köln bindet seinen Stammlinksverteidiger Max Finkgräfe bis 2026. Der Vertrag mit dem 19-Jährigen soll sich schon nach seinem 3. Bundesliga-Einsatz im Herbst verlängert haben. Ganz wichtig dabei ist, der Vertrag ist ligaunabhängig, heißt also, Finkgräfe stünde auch im Falle eines Abstiegs weiter beim FC auf dem Platz.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Der VfB Stuttgart spielt die beste Saison seit der Meisterschaft 2007, ja, hat aktuell sogar 10 Punkte mehr als damals nach dem 26. Spieltag. Es ist echt begeisternd, was die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auch spielerisch bietet. Im Hintergrund tobt aber ein Machtkampf in den Gremien des VfB. Ist ja irgendwie ein bisschen typisch für große Traditionsvereine, wo sowohl im Misserfolg als auch im Erfolg immer viele Menschen mitreden und mitentscheiden wollen. Wir wollen jetzt den aktuellen Zoff in Stuttgart mal näher beleuchten und haben dafür schönerweise mal wieder unseren auch dafür zuständigen Experten Benny Hofmann zu Gast. Hallo Benny.
Hallo ihr beiden.
Ja Benny, wir versuchen das jetzt mal Schritt für Schritt aufzudröseln, dass man es hoffentlich am Ende versteht. Im Zentrum des aktuellen Machtkampfs steht EV-Präsident Klaus Vogt, der kürzlich als Aufsichtsratschef der Profifußball AG abberufen wurde und sich mit dann ja einem bissigen Schreiben an die Mitglieder gegen diesen Vorgang wehrt und ihn kritisiert. Er beruft sich auf ein Versprechen bei der Ausgliederung 2017, das nun gebrochen worden sei. Jetzt müssen wir wissen, was genau wurde damals versprochen und warum kann dieses Versprechen so einfach gebrochen werden?
Ja, also man hat den Mitgliedern damals versprochen, dass der gewählte Präsident des EV stets auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Profifußball AG ist. Das war auch wichtig, dieses Versprechen, weil diese Ausgliederung sehr, sehr heiß und emotional diskutiert wurde und auch die in Stuttgart sehr, sehr mächtige, einflussreiche Fanszene eben ja doch sehr, sehr kritisch dieser Ausgliederung gegenüberstand. Gebrochen werden kann es aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, es wurde nirgendwo schriftlich in einer Satzung festgehalten. Und der zweite Grund ist meines Erachtens auch ein rechtlicher Grund. Ein Aufsichtsrat muss in Deutschland immer frei sein in seinen Entscheidungen. Und in der Regel ist es laut Aktiengesetz eben so, dass der Aufsichtsrat seinen Vorsitzenden immer aus seiner Mitte wählt.
Ja, Benny. Das wurde damals nicht schriftlich festgehalten, trotzdem muss man sich als Fan darauf verlassen, auf dieses Versprechen. Wie haben denn die Fans jetzt darauf reagiert, dass dieses Versprechen von 2017 gebrochen wurde und eben der EV-Präsident aktuell, Stand jetzt, kein Aufsichtsratschef mehr ist.
Ja, sehr kritisch. Sie haben bei dem letzten Spiel vor der Länderspielpause, bei dem 3:0 des VfB in Hoffenheim, einen Banner hochgehalten. Ihr habt 14 Tage Zeit, das zu korrigieren. Das war ein Ultimatum, das noch in der Länderspielpause zu richten. Sie haben das dann präzisiert in der vergangenen Woche und haben im Prinzip einen Neuanfang auf allen Ebenen gefordert. Sie haben klar gesagt, die EV-Vertreter im Präsidium müssen zurücktreten. Das sind einmal Vogt, das ist Rainer Adrian und das ist Christian Riedmüller. Sie haben aber auch klar gesagt, Tanja Gönner, die man jetzt in den Rang einer Aufsichtsratsvorsitzenden erhoben hat, interimistisch, auch sie muss den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung stellen. Ohnehin ist die Rolle von Tanja Gönner sehr, sehr spannend. Die wurde als ja Mediatorin in diesem Konflikt auserkoren. Und am Ende des Konflikts ist sie im Prinzip jetzt die strahlende Siegerin, die an der Spitze des Aufsichtsrats steht.
Ja, also der Aufsichtsrat, der steht komplett im Zentrum. Welche Einflussmöglichkeiten hat denn der Aufsichtsrat überhaupt? Bei welchen Entscheidungen dieses Dreiervorstands um den Vorsitzenden Alexander Welle kann also ein Veto eingelegt werden? Mit welcher Mehrheit könnte er dann so einen Vorstand abberufen und Transfers in welcher Größenordnung muss er dann auch absegnen?
Dafür müssten wir die Geschäftsordnung der AG kennen. Die kennen wir in der Tat nicht. Die ist leider nirgendwo hinterlegt. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das nicht ganz so einfach ist für den Aufsichtsrat, da Einfluss auszuüben. Natürlich geht's immer um die Berufung der Vorstände und die Abberufung. Man ist ja sehr, sehr gerne einstimmig unterwegs im deutschen Fußball. Das ist jetzt kein Merkmal, dass der VfB Stuttgart irgendwie alleine hat. Da ist ja selten von knappen Entscheidungen die Rede, sondern in aller Regel müssen sich da alle einig sein. Was Transfers und vielleicht ein bisschen tagesaktuelle Entscheidungen angeht, glaube ich, macht man sich da ein bisschen falsche Vorstellungen davon, wie viel Einfluss ein Aufsichtsrat wirklich hat. Es gibt natürlich einen Plan, Finanzplan, der muss vom Aufsichtsrat abgesegnet sein. Wenn es irgendwie kurzfristig Transfers gibt, dann die von diesem Finanzplan dann vielleicht auch abweichen, dann muss der Aufsichtsrat natürlich zustimmen. Dafür gibt es eine sogenannte schnelle Eingreiftruppe, das ist der Präsidialausschuss, der ist momentan besetzt oder der war bis dato besetzt mit Klaus Vogt, mit Rainer Adrian, auch das ist ein gewählter EV-Repräsentant. Und Peter Schimon, das ist ein Repräsentant der Mercedes-Benz AG, der auch im Aufsichtsrat sitzt. Und da werden eben Entscheidungen, wenn sie dringlich sind, vorgelegt und dann durchgewunken oder halt eben nicht durchgewunken.
Ja, welchen Einfluss haben denn überhaupt noch die Vereinsmitglieder dann über den Aufsichtsrat auf die Profifußball AG?
Tatsächlich einen eher geringen Einfluss. Das liegt ein Stück weit auch an der Rechtsform der AG, also der Aktiengesellschaft. Auch damals bei der Ausgliederung wurde diese Wahl der AG als Rechtsform schon sehr, sehr kritisch gesehen, vor allem von den Ultras. Bei einer GmbH beispielsweise oder bei einer GmbH und Co. KG auf Aktien hast du schon stärkere Durchgriffsmöglichkeiten als EV. Und es ist im Prinzip so, der EV bestellt über die Hauptversammlung die Aufsichtsräte. Er kann 7 Aufsichtsräte bestellen. Das sind teilweise gewählte EV-Repräsentanten, wie eben beispielsweise Vogt und Adrian. Das sind aber eben auch frei bestellbare Repräsentanten. Insofern kann man da schon mal drüber streiten, wie viel Einfluss da direkt von den Mitgliedern kommt. 4 Aufsichtsräte sind mittlerweile Investorenrepräsentanten. Das sind jetzt 2 von der Mercedes-Benz AG und 2 von der Porsche AG.
Und der aktuelle Zoff wird ja eben auf den Neueinstieg von Porsche 2023 zurückgeführt. Du hast Mercedes angesprochen. Es ist der 3. Investor neben Mercedes und Jaco. Die haben keinen eigenen Repräsentanten im Aufsichtsrat. Und wie viel Geld hat denn Porsche investiert und welche Ziele verfolgt der Sportwagenbauer mit seinen 2 Repräsentanten im Aufsichtsrat, der ja jetzt gerade so aufgemischt wird?
Ja, also wir müssen vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen. 2017 hat die Mercedes-Benz AG 41,5 Millionen in den VfB gepumpt für etwas mehr als 10% der Anteile. Auf einem ähnlichen Niveau wird sich das Investment der Porsche AG bewegen. Bei Porsche war es aber so, man hat besprochen, dass dieses Investment in 2 Tranchen fließt. Das heißt, jetzt im Winter sind etwas mehr als 20 Millionen geflossen und Porsche hat jetzt etwas mehr als 5%. Und im Sommer soll die 2. Tranche fließen. Dann wieder 20 Millionen, wieder etwas mehr als 5%. Am Ende wird man auf dem gleichen Level wie Mercedes-Benz ankommen. Dazu gibt es noch die Jaco AG. Die hat etwas mehr als 1% für 4 Millionen, Klammer auf. Das reicht formal nicht für einen Sitz im Aufsichtsrat, Klammer zu. Aber der Vertreter der Jaco AG ist wiederum durch den Verein in den Aufsichtsrat entsandt worden. Also auch da kann man darüber nachdenken, ist das jetzt ein Investorenvertreter oder ein Vereinsvertreter? Ganz knifflige Geschichte. So, kommen wir zu dem Thema Porsche. dass man das auf zwei Tranchen macht, finde ich schon spannend, weil das spricht ja jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet dafür, dass man die zweite Tranche womöglich an bestimmte Bedingungen geknüpft hat. Eben an die Bedingung, dass der Aufsichtsratschef nicht mehr Klaus Vogt heißt und erst dann die zweite Tranche vielleicht fließen kann. Ja, Porsche will aktiv mitgestalten. Das haben die auch immer so für sich proklamiert und auch gesagt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist halt, wie glaubwürdig ist es, wenn man dafür ein Mitgliederversprechen bricht, das ja 2017 gemacht wurde. Und es ist natürlich auch die Frage, was passiert, wenn jetzt ein neuer Präsident gewählt werden würde und der passt den Vertretern von Porsche, Mercedes-Benz und vielleicht auch dem ein oder anderen EV-Vertreter im Rat nicht, beruft man den dann einfach wieder ab? Das finde ich schon eine Konstellation, die etwas fragwürdig ist.
Ja, du hast es geschildert. Es ist ein kompliziertes Geflecht und jeder, der Geld gibt, das ist ja auf der Welt überall so, der möchte mitentscheiden im Normalfall, was damit passiert. Warum ist denn jetzt im Detail der Vereinspräsident Klaus Vogt, der schon seit 2019 im Amt ist, ein Problem offenbar aus Sicht der Investoren? Ist er irgendwie da ein Hemmschuh für deren Interessen? Ist er sehr eng an den Interessen der Fans und Mitglieder? Kannst du da uns ein bisschen aufklären, bitte?
Also die Fans und die Mitglieder, die sind schon seine Machtbasis. Insofern war jetzt die Tatsache, dass die Cannstatter Kurve sich mit einem Statement geäußert hat und auch gesagt hat, also alle EV-Repräsentanten sollen zurücktreten. Wir müssen das komplett auf neue Beine stellen. Das war schon ein Schlag ins Konto für ihn. Er gilt durchaus als Investoren kritisch. Er hat sich ja kürzlich auch zum DFL-Deal geäußert und hat eben für eine Wiederholung der Wahl dieses Deals plädiert. Das kam natürlich nicht überall in der Liga gut an. Kritik an ihm gibt es im Prinzip seit Jahren.
Ja, du sprichst es schon an, diese Kritik. Spätestens Ende 2020 stand er ja schon mal medial im Fokus, als es heftige öffentliche Vorwürfe von Ex-Vorstand Thomas Hitzlsperger gegen ihn gab. Jetzt eben wieder mittendrin. Also welche Kritik muss er sich genau gefallen lassen?
Das ist sehr, sehr spannend, die Frage, weil diese Kritik, du sagst es ja, Caro, gibt es seit Jahren. Da war Hitzlsperger nicht der Einzige, aber derjenige, der natürlich am heftigsten Kritik geübt hat. Was mir immer wieder fehlt, sind sehr konkrete, praktische Beispiele. Es gab mal vergangenes Jahr einen anonym verfassten langen Blogartikel. Da sind die meines Wissens juristisch dagegen vorgegangen. Der Blog ist immer noch online. Es gibt ein Zustellungsproblem dieses Gerichtsentscheides, weil der Host dieses Blogs offenbar in den USA sitzt. Also das kann man ja jetzt auch für sich bewerten, wie man möchte. Da wird dann heckenschützenartig, werden da Vorwürfe erhoben und keiner steht dazu. Aber natürlich ist Vogt schon eine Person, die man als zögernd, als etwas zauderlich bezeichnen könnte. Wenn man ihm das jetzt negativ auslegen möchte, dann kann man sagen, der Mensch bremst. Ja, wenn man es ihm positiv auslegen möchte, dann kann man sagen, naja, eingedenk der jüngeren Entwicklung beim VfB, 2017 gab es die Millionenspritze der Mercedes-Benz AG, die dann wirklich innerhalb von einer Saison verpulvert wurde von den damals handelnden Personen Reschke und Dietrich, wo ein Gehaltsetat völlig sinnfrei gesprengt wurde. Dann kann man eben sagen, naja, vielleicht überdenkt der Entscheidungen lieber zweimal oder dreimal. Und auch das kann ja positive Folgen haben. Natürlich ist das für den sportlichen Bereich dann nicht immer leicht, weil man vielleicht etwas länger warten muss mit einer Sache, um Nägel mit Köpfen zu machen. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, zu überdenken, was passiert mit dem Vermögen der AG und des Vereins.
Zum Abschluss, wie kann der VfB auch hinter den Kulissen zur Ruhe kommen, damit die Fans und der Club jetzt diesen sportlichen Höhenflug endlich mal ungestört genießen können?
Ich glaube, alle Beteiligten müssen sich ein Stück weit mit der Situation arrangieren. Die Fans haben gefordert, dass auch Tanja Gönner beispielsweise den Aufsichtsratsvorsitz unmittelbar abgibt. Ob man dem jetzt nachkommen kann, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man einen Interimsaufsichtsratschef in irgendeiner Form einsetzen oder man nimmt jetzt Vogt zurück. Das ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, zentral wäre dieses Thema zeitnah zu lösen, aber zeitnah nach der Saison, um jetzt keine weiteren Baustellen aufzumachen. Also im Endeffekt wäre es am schlauesten, eine Mitgliederversammlung vorzuziehen. Die würde normalerweise im September stattfinden, diese dann vielleicht im Juni zu machen und dort dann die Mitglieder entscheiden zu lassen. Was soll mit diesem Verein passieren? Die wichtigste Idee wäre für mich wirklich in der Satzung auch zu verankern, dass die Mitglieder künftig die vom e.V. zu entsendenden Aufsichtsräte direkt in den Rat wählen, weil sie nur dann den Mitgliedern auch Rede und Antwort stehen müssen.
Benni, das klingt sinnvoll. Vielleicht müssen sie dich als Berater hinzuziehen, dann würden wir dich aber verlieren. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also bleib uns und der kritischen journalistischen Seite treu und danke für die Einblicke.
Gerne.
So, Carsten, wir haben gestern über die wach geküsste deutsche Nationalmannschaft gesprochen, auch dank einer überragenden Leistung von Querpass-Toni gegen Frankreich. Heute steht der zweite Test an gegen die Niederlande. Glaubst du, das wird heute ein ähnliches Fest für die deutschen Fans? Immerhin will Bundestrainer Julian Nagelsmann ja dieselbe Startelf bringen wie eben gegen Frankreich am Wochenende.
Ja, Caro, ich würde sagen, du musst erstmal ein bisschen aufpassen mit dem Wort Querpass-Toni. Julian Nagelsmann hat ja scherzhaft gestern einem Reporterkollegen angedroht, er kommt mit seinem Medienanwalt, den er nicht hat, wenn er irgendwas in Sachen Charaktertest. Leroy Sané, wen zitierst du denn? Inzwischen traut sich's doch zu Recht auch keiner mehr zu sagen. Nein, ich weiß ja, wie du es meinst. Er war überragend und ich bin deshalb sehr gespannt darauf, wie das heute Abend ist, weil zu Recht sagt Nagelsmann, man muss im Leistungssport immer wieder eine gute Leistung bestätigen. Und Ronald Koeman hat ja angekündigt, er will dafür sorgen, dass seine Mannschaft eben dem Toni Kroos nicht so viel Freiräume gibt, wie das die Franzosen getan haben. Also ich glaube schon an eine gute, konzentrierte Leistung, aber ich glaube, dass Holland aus den Fehlern, die Frankreich gemacht hat, gelernt hat.
Ich hoffe einfach, dass es heute ein erneutes Fußballfest wird, so wie schon am Wochenende, weil ich einfach glaube, es ist extrem wichtig, die Euphorie vor der Heim-EM jetzt hochzuhalten, damit eben auch einfach diese Vorfreude sich weiterentwickeln kann und dann, wenn es losgeht in Deutschland, hier eine gute Stimmung ist und die Welt oder in dem Fall ja Europa dann wieder zu Gast bei Freunden sein kann, ne?
Da hast du recht, das steht auch über allem und darauf habe ich auch Lust.
Für alle übrigens, die ein Problem mit Pink haben, die sollten heute Abend dann übrigens nicht einschalten, denn die DFB-Elf wird ihr Debüt im pinken Trikot geben. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch wieder auf die ganzen männlichen Nörgler. Ihr zu Hause schaltet aber morgen auf jeden Fall bitte hier wieder rein, denn dann gibt es eine neue Folge Kicker Daily. Bis dahin.
Ich bin jetzt noch ein Anwalt für Lila, das hast du nämlich eben unterschlagen. Es läuft doch in Lila über. Also ich freue mich auch auf Lila. Macht's gut. Ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Wenn euch gefällt, was ihr hier bei uns bei Kicker Daily hört, dann lasst uns doch gerne mal eine positive Bewertung da.